verpflichtet, auch wenn es darum geht, wie man sich kleidet. Letzten Sonntag, da habe ich die Predigt begonnen mit einem Bild von Prinz Harry, der sich mal auf einer Kostümparty als Nazi verkleidet hatte. Ein absolutes No-Go für einen Prinzen. Wie sich Adlige kleiden müssen, das sieht man jetzt auf diesem Bild. Da sieht Prinz Harry recht schick aus, oder? Seine Frau Meghan noch schöner, würde ich sagen. Und seine Oma, die Queen, die habe ich eigentlich noch nie unpassend gekleidet gesehen. Ich meine, die hat so ihren Stil, aber das passt zu ihr. Adlige, sie laufen nicht in zerlumpten, zerrissenen, dreckigen, stinkigen Kleidern herum. Royals. Auch wenn sie keine vollkommenen Menschen sind, haben sie doch irgendwie so eine gewisse Vorbildfunktion in dieser Welt. Und auch wenn sich die ganze Welt daneben benehmen kann, von diesen Personen wird irgendwie doch erwartet, dass sie sich korrekt verhalten, weil eben Adel verpflichtet. Und letzten Sonntag, da ging es in der Predigt um dieses Thema Adel verpflichtet. Wisst ihr noch, wie der Imperativ lautete? Mit diesem erfundenen Wort oder Wortkombination von mir. Nein, Moment, so weit sind wir noch nicht. Letzten Sonntag, und da war die Anima nicht da. Lumpenlaster, leg die alten Lumpenlaster ab. Auch wir Christen haben einen Adelstatus, hieß es letzten Sonntag. Wir haben als Christen eine besondere Stellung. Wir sind Königskinder, und deshalb fordert der Apostel Paulus dann in Kolosser 3, 5 bis 11, das war eben der Abschnitt, den wir vor einer Woche in der Predigt betrachtet haben, die Kolosser aber auch uns auf die Verhaltensweisen, die unser altes Leben ohne Christus kennzeichneten, die sollen wir ausziehen, ablegen, sogar töten. Und ich bin sicher, ihr erinnert euch alle noch, was gehörten zu diesen alten, stinkigen Lumpen? Wisst ihr es noch? Geiz, Habsucht. Davor Unzucht, Pornea, Unreinheit, böses Verlangen, Zorn, Wut, Bosheit, Verleumdung, gemeine Worte, Lüge, Klassendenken, Rassismus, sich profilieren. Alle diese dreckigen Lumpen, die wollen wir nicht mehr tragen. Und die haben wir eigentlich ausgezogen, als wir zum Glauben an Jesus Christus kamen. Und es ist unser Lebensziel, wir wollen Jesus immer ähnlicher werden. Und die Neuen, die sauberen, die feinen, wohlriechenden Königskleider anziehen. Darum geht es in der heutigen Predigt, und ich habe sie überschrieben: Adel verpflichtet, zieht die neuen Königskleider an. Wir fahren also heute mit der Predigtreihe zum Kolosserbrief fort. Unsere Gäste erwähnt, wir sind gerade dabei, fortlaufend in den Predigten aus dem Kolosserbrief zu predigen. Und heute lesen wir die Verse 12 bis 15. Da schreibt Paulus: Geschwister, ihr seid von Gott erwählt. Ihr gehört zu seinem heiligen Volk. Ihr seid von Gott geliebt. Darum kleidet euch nun in tiefes Mitgefühl oder herzliches Erbarmen, in Freundlichkeit, Demut, Sanftmut oder Rücksichtnahme und Geduld. Ertragt einander und vergebt einander, wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat. Genauso wie der Herr euch vergeben hat, sollt auch ihr einander vergeben. Vor allem aber bekleidet euch mit der Liebe. Sie ist das Band, das euch zu einer vollkommenen Einheit zusammenschließt. Oder wörtlich, sie ist das Band der Vollkommenheit. Der Frieden, der von Christus kommt, regiere euer Herz und alles, was ihr tut. Als Glieder eines Leibes seid ihr dazu berufen, miteinander in diesem Frieden zu leben. Und seid dankbar. In diesem Abschnitt werden uns also von Paulus unsere Royal Outfits vorgestellt. Unsere Königskleider. Und das spricht vielleicht gar nicht so an, weil wir uns lieber in gemütlichen und in legeren Klamotten wohlfühlen. Aber das Outfit, ob sportlich, formell oder leger, es gehört eben immer zu uns. Es ist Teil von dem, wie man sich darstellt. Und schon kleine Kinder achten darauf. Meine zumindest haben das, als sie noch klein waren. Kaum waren sie in der Schule, da haben sie schon entdeckt, dass gewisse Schuhe einer bestimmten Marke, Vans waren damals in, cooler sind als irgendwelche No-Name-Schuhe. Und naja, die achten immer noch aufs Outfit. Ich weiß nicht, von wo sie das geerbt haben, ehrlich gesagt. Aber ihr wisst doch, Kleider machen Leute. Gottfried Kellers Novelle lässt grüßen. Die Fragen: Was passt zu mir? Was passt zum Anlass? Was ziehe ich mir heute an? Diese Fragen, die müssen wir uns immer wieder beantworten. Auch heute Morgen, bin ich sicher, mussten wir uns alle diese Fragen beantworten. Ihr steht vor dem Kleiderschrank. Und die Frauen haben, die haben da ein bisschen einen Vorteil, weil die Frau, die hilft dann ein bisschen mit, wenn wir Männer da verzweifelt vor dem Kleiderschrank stehen und denken, ja, was soll ich heute anziehen? Aber wir haben uns diese Fragen gestellt und ich sehe jetzt euch an und ich muss sagen, ihr seht alle wunderbar aus. Und in diesem Text aber, da geht es eben um diese andere Frage, nämlich, machen wir uns auch geistlich schön? Das ist die Frage. Wie soll unser königliches Outfit als Christen aussehen? Und da geht es jetzt nicht um äußere, sondern um innere Schönheit. Ich sehe die Sonja hier wedeln und es lenkt mich ab. Könnt ihr die Klimaanlage ein bisschen aufmachen, anmachen? Okay. Wir wollen ein bisschen frische Luft haben. Vielleicht macht ihr ein Fenster auf. Weil sonst werden die schönen königlichen Kleider, die ihr anhabt, etwas verschwitzt am Ende des Gottesdienstes sein. Ja, Ja, wir haben ja eine Klimaanlage. Irgendwie muss eine Lösung gefunden werden, dass wir ein bisschen das Ding runterkühlen. Ohne dass wir erfrieren oder irgendwie einen Zug kriegen. Und vor allem ist es mir ein großes Anliegen, dass ihr jetzt gut aufpassen könnt, wenn es um diese königlichen Royals geht und von nichts abgelenkt werdet. Das ist ein wichtiges Thema. Also, bevor der Paulus jetzt aufzählt, wie unsere königliche Garderobe, unser königliches Outfit sein soll, sozusagen, was wir werden sollen durch das, was wir anziehen, erinnert er uns noch einmal daran, wer wir eigentlich sind. Wer sind wir? Das ist eine großartige Botschaft, Vers 12. Geschwister, ihr seid von Gott erwählt. Ihr gehört zu seinem heiligen Volk. Ihr seid von Gott geliebt. Deshalb kleidet euch entsprechend. Wir sind Auserwählte, Heilige und Geliebte Gottes. Das sind wir jetzt schon, meine Lieben. Heute hier in Vullingen. Wenn du Jesus Christus im Glauben angenommen hast, wenn du ihn liebst und eine echte Beziehung zu ihm hast, ihm nachfolgst, dann gehörst du zu Gottes Auserwählten, zu Gottes heiligem Volk, zu den Geliebten. Es geht ja hier in diesem Abschnitt, um es mal theologisch zu sagen, um Heiligung, um geistliche Veränderung. Aber Heiligung bedeutet nicht, dass wir durch gewisse Dinge, die wir jetzt tun, unser Heil verdienen. Das Heil, es wird uns geschenkt. Auserwählte Gottes. Heilige. Geliebte. Werden wir nicht durch das, was wir tun, sondern das werden wir, und so sagt es Paulus übrigens auch im Epheserbrief, der sehr wahrscheinlich in der gleichen Woche mit dem Kolosserbrief von ihm geschrieben wurde, das werden wir dadurch, dass Gott uns vor Grundlegung der Welt schon geliebt hat, dass er sich Heilsgedanken gemacht hat, dass Jesus die zweite Person der Gottheit Mensch wurde und für uns am Kreuz von Golgatha gestorben ist und unsere Schuld gesühnt hat. Gottes Heilsplan steht schon vor Grundlegung der Welt fest. Und Jesus sagt das in Johannes 15, Vers 16, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Hier liegt also die Betonung auf Gottes Handeln. Er tut das. Er will uns für sich. Keiner kann sich selbst zum Kind Gottes, zum Königskind machen. Adliger werden sozusagen kann ich mir nicht selbst verdienen. Da werde ich hineingeboren. In die Familie der Auserwählten, der Heiligen, der Geliebten. Und das alles aus Gnade. Es ist ein Geschenk. Der einzige Grund für unsere Erwählung und Errettung ist Gottes Gnade, die wiederum begründet ist in der Liebe Gottes, dieser Liebe, die nicht nach unserer Würdigkeit fragt, sondern unsere Bedürftigkeit sieht. Und jetzt beginnt Paulus, nachdem er uns wieder, das ist ja bei ihm schon so ein Muster, immer wieder erinnert er uns daran, nachdem er uns wieder an unsere Stellung in Christus, dem großen Indikativ erinnert hat, wir sind Auserwählte, Heilige, Geliebte. Das sind wir. Beginnt er jetzt uns zu sagen, was wir tun sollen. Und wir folgen dieser Aufforderung, so zieht nun an diese Königskleider, das ist der Imperativ, nicht um gerettet zu werden, sondern weil uns Gott gerettet hat. So verstehen wir christliche Ethik. Weil ihr erwählt, geheiligt, geliebt seid, darum kleidet euch nun auch standesgemäß. So zieht nun an. Das steht bildhaft für die Praxis des neuen Lebens. Das kann und will ich tun. Ich werde nicht zwangseingekleidet. Ich will das tun. Übrigens, mit welcher Absicht, mit welchem Ziel? Letzten Sonntag haben wir davon gehört. Erinnert ihr euch noch? Kolosser 3, Vers 10. Da sagt doch Paulus, wir haben das alte Gewand, die alten Lumpen des alten Menschen mit seinen Verhaltensweisen ausgezogen und haben das neue Gewand, den von Gott erschaffenen Menschen angezogen, und der wird jetzt fortwährend erneuert. Mit welchem Ziel, mit welcher Absicht? Genau, damit wir Gott immer besser kennenlernen und Christus ähnlicher werden. Und wenn wir jetzt darüber reden, was wir anziehen sollen, dann geht es genau darum, dass wir als von Gott, dem Vater, adoptierte, geliebte, für ihn abgesonderte Kinder jetzt mehr und mehr in unserem Wesen so verändert werden, damit etwas von Gottes Art, der Art von Wesen des Königs, in unserem Leben erkennbar wird. Einst waren wir Diebe und Bettler, schuldig, süchtig, zerlumpt, verloren. Jetzt sind wir Königskinder und als solche sollen wir uns auch entsprechend mit königlichen Tugenden kleiden, um unseren König, in dessen Familie wir jetzt gehören, auch richtig zu repräsentieren. Das ist ein hoher Anspruch. Was gehört zu diesem geistlichen Outfit, das Paulus hier jetzt uns vorstellt? Sozusagen zu unserer geistlichen Garderobe. Paulus nennt ja eigentlich 10 Dinge. 8 stehen unter dieser Aufforderung, zieht an. Aber man kann sie eigentlich als alle zusammen als 10 Dinge sehen, die uns auszeichnen sollen. Und die wollen wir jetzt nacheinander betrachten. Das klingt viel, 10 Stück, können natürlich nicht so richtig jedes einzelne von allen Seiten betrachten, aber doch ein bisschen streifen. Es ist wichtig, dass wir verstehen und sehen, wie diese Kleider aussehen. Schauen wir mal rein in diesen Kleiderschrank. Und dann natürlich ist es wichtig, während wir diese Sachen betrachten, dass wir uns immer fragen, ja, ich sehe das Outfit hier in meinem Schrank. Ich nehme es wahr. Ich sehe es. Ich habe es verstanden mit dem Kopf. Aber trage ich es auch? Nimmt dein Umfeld wahr, was du trägst? Können andere das sehen? Als erstes erwähnt hier Paulus tiefes Mitgefühl oder wörtlich herzliches Erbarmen. Machen wir uns mal per Kontrast deutlich, was denn das Gegenteil wäre. Was ist denn das Gegenteil von einem mitfühlenden, erbarmungsfähigen Menschen? Das wäre ein hartherziger, intoleranter Mensch. Gerade erleben wir viel Hartherzigkeit und Intoleranz in diesem schrecklichen Krieg in der Ukraine. Aber wir sehen auch viel Mitgefühl. Wir sehen auch herzliches Erbarmen gegenüber den ukrainischen Flüchtlingen und den Menschen, die unter diesem Angriffskrieg leiden. Aber wie sind wir? Sind wir auch manchmal intolerant? Fechten wir auch so unsere kleinen Kriege aus, knallhart, wenn unsere Interessen nicht erfüllt sind oder wir enttäuscht werden? Oder empfinden wir herzliches Erbarmen? Erbarmen, das hat ja immer damit zu tun, wenn einer sich erbärmlich verhält, sich Erbärmliches leistet. Was löst das bei uns aus? Ist das dann für uns zum Erbarmen oder eher zum Verurteilen? Von Jesus heißt es in Matthäus 9, Vers 36, als er die Scharen von Menschen sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl, herzliches Erbarmen. Wenn man es ganz wörtlich übersetzt, sein Inneres, seine Eingeweide, die drehten sich um. Ein ganz tiefes Gefühl. Das gleiche Wort hier in unserem Text. Das empfand er, als er diese orientierungslose Menschen sah, die erschöpft waren, hilflos wie Schafe, die keinen Hirten hatten. Und Jesus hat Mitgefühl mit diesen Menschen. Er sieht ihre geistliche Not. Er nimmt sich ihrer an. So ist Gott. Barmherzig und gnädig ist er, geduldig und von großer Güte. Und wir? Wie leiden wir mit anderen mit? Gerade wenn jemand durch eine große Not geht, eine schwere Krankheit, ein Unglück in der Familie, ein Todesfall, empfinden wir tiefes Mitgefühl? Wie geht es uns, wenn wir diese schrecklichen Bilder sehen aus dem Kriegsgebiet, dieses ganze Leid dieser Menschen? Oder haben wir uns nach 3 Monate Krieg schon auch an das gewöhnt? Und wenn die Bilder scheinen, schnell weiter zappen. Wo ist irgendwie eine Satire-Show oder was weiß ich? Mut zum Mitleiden, das ist ein ganz besonderes Outfit in unserer geistlichen Garderobe. Und möge Gott es schenken, dass wir alle dieses Outfit des herzlichen Erbarmens anziehen und tragen. Es fließt ja eigentlich aus der Barmherzigkeit, die wir selbst von Gott erfahren haben. Und dann als zweites erwähnt Paulus hier die Freundlichkeit. Kleidet euch in Freundlichkeit. Was wäre das Gegenteil von Freundlichkeit? Nun, ich sehe da vor mir ein kühler, abweisender, harter Knochen mit unfreundlicher Miene, der kein Wort für andere übrig hat und wenn doch, dann ist es meistens Kritik. Freundlichkeit ist immer auch mit dem freundlichen, helfenden Tun verbunden. Ich sehe die Not des anderen. Ich empfinde tiefes Mitgefühl und dann lasse ich mich gebrauchen für den anderen. Ich lasse mich gebrauchen, ihm zu helfen. Nun, wie ist das, wenn Menschen mit dir zu tun haben? In der Firma, im Büro, in der Schule, an der Uni, in der Familie, in der Gemeinde. Begegnen sie in dir einen freundlichen, einen angenehmen, hilfsbereiten Menschen? Gottes Geist will uns verändern. dass wir gerne dieses Outfit der Freundlichkeit tragen. Und dann sagt Paulus hier, und kleidet euch auch mit Demut. Was ist das Gegenteil von Demut? Stolz? Was kennzeichnet einen demütigen Menschen? Vielleicht ist das ein bisschen definitionsbedürftig. Ja? Demut hat ja nichts mit Selbstverachtung oder einer krankhaften Selbsterniedrigung zu tun, dass sich einer da versteckt und sich irgendwie selbst heruntermacht. Nein, sondern ein demütiger Mensch, der schätzt sich selbst nüchtern ein. Der überhebt sich nicht über andere, noch spielt er die eigenen Qualitäten gegen den anderen aus, sondern er nimmt sich mit seinen Gaben an, die ihm Gott geschenkt hat, und bringt sich freudig in die Gemeinschaft ein. Oder wie Paulus das, finde ich, sehr gut in Römer 12 beschreibt und definiert in Römer 12, Vers 3, da sagt er, keiner von euch denke von sich höher, als sich gebührt zu denken, sondern jeder denke von sich so, wie er für sein Leben das Maß des Glaubens und der Gnade aus Gnade empfangen hat. Das ist Demut. Wenn du dich fragst, womit hat Gott mich unverdienterweise beschenkt? Ich habe bestimmte Gaben bekommen. Und ich muss da nicht so tun, als hätte ich die nicht. Vielleicht kann einer gut Mathe oder ein anderer, der ist super begabt im Sport oder ist musikalisch begabt, kann eins oder auch mehrere Instrumente spielen. Aber da muss ich doch nicht stolz werden und mich über andere, die das nicht so gut können, wie ich das kann, erheben. Ein demütiger Mensch weiß, es ist doch nur Geschenk, dass ich diese Gabe habe, dass ich das kann. Das habe ich mir nicht selbst irgendwie zuteil werden lassen. Wie schon? Es ist Geschenk. Es ist ein Geschenk. Und wenn ich das Outfit der Demut anziehe, kann ich sagen, Herr Jesus, danke, dass du mir eben dieses Geschenk, diese Gabe gemacht hast. Und jetzt, wie kann ich damit anderen dienen? Wie kann ich damit anderen helfen? Wir haben uns unser Gehirn, unseren Körper, unsere Stimme nicht selbst gegeben. Es ist pure Gnade. Und vielleicht müssen wir uns daran erinnern, wie schnell man so ein Geschenk auch verlieren kann. Ein Schlaganfall oder ein Unfall kann alles ändern. Kleidet euch mit Demut. Und wenn wir ehrlich sind, müssen wir zugeben, wer mag schon arrogante Menschen? Jeder von uns kennt ein paar. Das wirkt abstoßend, wenn einem da so arrogant und überheblich daherkommt. Jesus, der war nie arrogant. Das ist übrigens unser größtes Vorbild, wenn es um Demut geht. Jesus. Und wisst ihr, was er gesagt hat? Er hat gesagt, lernt von mir. Lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Ich frage mich, vielleicht ist das der Grund, warum wir so oft ruhelos sind, weil gerade in diesem Bereich bei uns noch viel Lernbedarf besteht. Tiefes Mitgefühl, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut. Diese drei gehören auf jeden Fall zum königlichen Outfit. Und wenn die Leute in unserem Umfeld dieses Outfit an uns sehen, dann sehen sie etwas von der Jesusart. Wollen wir uns doch immer wieder prüfen, liebe Geschwister, ob wir so wirken auf die Menschen, mit denen wir es zu tun haben. Als Viertes erwähnt der Apostel hier auch die Sanftmut. Sanftmut, auch das ist so das Gegenstück zum aufbrausend oder aggressiv. Aber auch Sanftmut, das hat nichts mit Schwachheit und Leisetreterei zu tun. Sanftmut, so würde ich das definieren, ist eine nicht aggressive Einstellung dem anderen gegenüber, ein mildes Verhalten, das nicht verletzt. Ein Mensch, der sanftmütig ist, der kann auch, wenn er mal dem anderen die Wahrheit sagen muss, wenn er ihn zurechtweisen muss, so auf Hiebe und Stiche verzichten. In diesem Begriff, in diesem Wort Sanftmut, da schwingt eigentlich auch die Vorstellung von Selbstbeherrschung mit. Man kann es auch so beschreiben, biblische Sanftmut ist von ihrem Besitzer unter Kontrolle gehaltene Macht. Die alten Griechen, sehr interessant finde ich das, die benutzten dieses Wort sanftmütig, um einen gezähmten Hengst zu bezeichnen. Deshalb das Bild hier. Ein wildes Pferd. Es kann sehr gefährlich sein. Aber ein gezähmtes, das ist nützlich. Es ist eine wunderschöne, starke, kräftige Kreatur. Liebe Geschwister, wenn wir in unseren engsten Gemeinschaften, das heißt in unseren Familien, in unseren Ehen, aber auch in der Gemeinde, etwas von der Art Jesu widerspiegeln wollen, dann geht das nur, wenn wir dem Geist Gottes Raum geben, damit er uns hilft, dieses Outfit Sanftmut immer wieder anzuziehen. Vor ein paar Tagen, als ich eben über diese Predigt nachdachte und auch gerade über diesen Begriff Sanftmut, da fiel mir ein Bild ein, das Elsbeth mir vor ein paar Wochen zugeschickt hat, um es meiner Mutter zu zeigen. Sie weiß, dass sich meine Mutter eben an diesen Tieren sehr, sehr freut. Und deshalb hat sie vor ein paar Wochen das Bild von diesem Lämmchen geschickt, damit ich es meiner Mutter zeige. Das ist Nora übrigens. Elsbeth, du bist ja hier. Ich finde das auch eine sehr liebevolle, auch von tiefem Mitgefühl geprägte Geste, dass du da mit meiner Mutter eine Freude machen wolltest, als es ihr gesundheitlich so schlecht ging. Und übrigens ein herzliches Dank auch an alle, die in dieser Situation viel Mitgefühl, herzliches Erbarmen gezeigt haben, Mitgefühl durch Anrufe oder auch kurze Besuche. Schaut euch mal dieses Lämmchen an. Nora. Was für ein sanftmütiger Blick. Es drückt schon irgendwie so durch das Erscheinungsbild aus. So ein mildes Geschöpf, was für süße Augen und dann diese Ohren und dieses Näschen. Im Gegensatz zu diesem Kampfhund. Welches der beiden Tiere würdet ihr lieber begegnen und streicheln? Nachher. Übrigens, so sieht Nora heute aus. Ganz aktuell. Lässt sich ganz lieb streicheln, gell? Aber ich weiß, es gibt auch Kampfhunde, die nicht gleich losbeißen. Ich wollte einen Kontrast hier einfach zum Vorschein bringen, weil Sanftmut tut gut. Aber wie reagieren wir, wenn uns etwas oder jemand ärgert? Wie gehen wir dann damit um? So nach dem Ellenbogenprinzip oder fletschen wir die Zähne und bellen gleich ein paar Dinge los oder sind versucht loszubeißen? Greifen an oder ziehen uns beleidigt zurück, was auch eine Form von Angriff sein kann, oder reagieren wir sanftmütig? Jesus war sanftmütig. Und wir, egal wie wir von Natur gestrickt sind, ich bin von Natur aus nicht ein besonders sanftmütiger Mensch. Aber wisst ihr, wir dürfen lernen und lernen und immer wieder lernen, in schwierigen Situationen mit anderen sanftmütig umzugehen und nicht zum Kampfhund uns zu entwickeln. Noch zu dem nächsten königlichen Outfit. Dazu gehört auch die Geduld oder die Langmut. Geduld heißt, dass ich auch Dinge mal aushalte und ertrage und nicht sofort explodiere wie eine Tretmine. Das Wort Langmut bedeutet vom Urtext her gesehen, den Zorn weit weg sein zu lassen. Das heißt, wenn jemand sich in einer Weise verhält, die mir Mühe macht, soll ich dies mit einem langen Atem ertragen, auch wenn sich die Situation nicht kurzfristig bessert. Da kann es manchmal zu Zuständen kommen, kennen wir alle aus unserem Alltag, dass menschliche Schwächen und Fehler wirklich die Gemeinschaft, die Harmonie auf eine harte Probe stellen. Wie reagieren wir dann? Paulus ruft uns hier zu einer ausdauernden Bereitschaft auf, den jeweils anderen mit seinen Eigenarten zu ertragen. Nicht bitter zu werden. Nicht mit gleicher Münze sofort zurückzuschlagen, sondern den anderen zu ertragen. Das ist das Nächste hier. Geht nachsichtig miteinander um. Ertragt einander. Das ist die gelebte, geübte Geduld, gerade dort, wo mir der andere Mühe und Not macht. Wo Enttäuschung und Verletzung gegeneinander geschieht, und das passiert immer wieder, das kennen wir aus unseren Familien, das kennen wir auch aus der Gemeinde, dass man da mit einer zurückhaltenden Nachsicht beim anderen bleibt und nicht gleich aufgibt. Das ist hier gemeint. Und wenn der andere wirklich an mir schuldig geworden ist, dass ich vergebungsbereit bin, Vers 13, und vergebt einander, wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat. Vergebung. Dieses Outfit soll ich gerade in solchen Lebenssituationen anziehen, wo andere mir etwas schuldig bleiben oder an mir schuldig werden. Vergebung, das ist ja im Grunde unsere Reaktion, wenn einer uns um Verzeihung bittet. Und dann soll man bereit sein zu vergeben, so wie Gott uns vergeben hat. Weil das haben wir doch alle erfahren, wenn wir Kinder Gottes sind. Alle standen wir mal an dem Punkt, dass wir gesagt haben, wenn wir Christen sind, Gott sei mir Sünder gnädig. Und so sollen wir auch vergeben. Wie Gott mir, so ich dir und nicht wie du mir, so ich dir. Einander vergeben. Dieses tägliche Unkraut jäten, bevor sich die Wurzeln der Bitterkeit und Unversöhnlichkeit ausbreiten. Und dann zum Abschluss erwähnt dann Paulus hier noch, und über alles zieht die Liebe an, sie ist das Band der Vollkommenheit. Sie ist das Vollkommene. Sie ist sozusagen wie so ein tolles Obergewand. In der Antike, bei den Römern, auch die Juden hatten ein Untergewand und sie hatten ein Obergewand. Ist das auch in Indien heute noch so, dass man so diese Gewänder, Obergewand, Untergewand, in der Antike war das so. Man hatte immer ein Untergewand an und darüber kam das Obergewand. Und diese Obergewänder waren eigentlich immer die schönen Kleidungsstücke, weil die hat ja jeder gesehen. Und Paulus sagt, so soll das bei der Liebe sein. Über alles, was ihr sonst noch so anhabt, über all diese Dinge, die gerade genannt worden sind, die Liebe, die passt immer. Die Liebe hält alles zusammen. Sie ist wie so ein Band. Die gehört dringend zu unserem königlichen Outfit. Es gibt eigentlich kein Royal Outfit ohne Liebe. Denn alle diese Verhaltensweisen, diese neuen Kleider sind begründet in der Agape-Liebe, die eigentlich die erste Frucht des Geistes ist. Und deshalb gehört die Liebe zur Grundausstattung der neuen Kleider. Sie ist das, was alle anderen Klamotten zusammenhält. Also ohne Liebe, da bin ich nur halb angezogen. Ohne die Liebe ist jede Bemühung um den anderen vergeblich. Was ist denn Freundlichkeit ohne Liebe? Schauspielerei, Theater, frommes Theater. Was ist herzliches Erbarmen, Mitgefühl ohne Liebe? Heuchelei und sicherlich auch ein einziger Krampf und so weiter. Ja, man könnte da jetzt fortfahren. Darum ist die Liebe die größte. Ohne Liebe ist alles nichts. Und deswegen über alles zieht die Liebe an. Und dann noch diesen Gürtel drumherum, das Band der Vollkommenheit. Und dann fügt Paulus hier noch einen ganz praktischen Hinweis hinzu in Vers 15, den, der Frieden, der von Gott kommt, regiere eure Herzen und alles, was ihr tut. Als Glieder eines Leibes seid ihr dazu berufen, miteinander in diesem Frieden zu leben. Wenn diese 8 Kleider angezogen sind, zusammengehalten durch die Liebe, wo die Gemeinde in solcher gelebter Liebe miteinander unterwegs ist, da regiert der Friede Gottes. Und da kommt es doch immer wieder vor. Und nicht nur in der Gemeinde, sondern wir kennen das aus unserem Alltag, dass es Situationen gibt, wo man sich so richtig ärgert über den anderen, wo man enttäuscht wird, wo der andere einem auch nicht gerecht wird. Was dann? Klar, da ist die Liebe gefragt, aber wie wird's praktisch? Man steht dann letztlich vor der Entscheidung, wie verhalte ich mich da? Und da kommt nochmal dieses Wort regieren ins Spiel. Das kann man wörtlich noch etwas anders übersetzen und darüber freuen sich jetzt wieder die Fußballfans unter uns. Ist der Mike da? Der ist nicht da. Nun, es gab damals noch keinen Fußball, zugegeben. Aber es gab Sport. Es gab Spiele in der Antike, in Griechenland, das wissen wir aus anderen geschichtlichen Quellen. Man könnte hier auch wörtlich übersetzen, und der Friede Christi, zu dem ihr auch berufen seid in einem Leib, er sei Schiedsrichter in eurem Herzen. Braboio ist das griechische Wort. Schiedsrichter. Der Friede sei Schiedsrichter in euren Herzen. Ich weiß nicht, wie oft ich schon gedacht habe, also jetzt schreibe ich mal einen so richtig heftigen Brief. Ich habe mich hingesetzt und habe angefangen zu schreiben, in der E-Mail, und habe so richtig meinem Ärger Luft gemacht. Und wenn auch viele der Argumente, die man da aufschreibt, wahr sind, hoffentlich, und auch stichhaltig, ohne Liebe ist doch alles nichts. Und meistens, wenn man so eine E-Mail, so einen Brief schreibt, ist es gut, wenn man nochmal darüber schläft und denkt, okay, ich schicke das lieber am anderen Tag ab. Oder ich lasse es mal meine Frau lesen. Und das hilft auch, weil man dann am anderen Tag sich doch entscheidet, nee, das dient nicht zum Frieden. Ich lasse das lieber und schicke die E-Mail doch nicht ab. Es ist so wichtig, dass der Friede Gottes wie der innere Schiedsrichter entscheidet. Und manchmal ist es wichtig, dass wir da einfach die rote Karte sehen. Wir sehen rot, sind voller Wut und Ärger und wollen losschießen. Aber dann kommt der Friede und er zeigt uns diese Karte und sagt, geh mal jetzt weg vom Platz. Es ist besser, wenn du dieses Spiel verlässt, weil es endet nicht gut. Es endet nur zum Nachteil der ganzen Mannschaft. Fahr mal runter. So ist der Friede Gottes, der Schiedsrichter. Wenn ich entscheiden kann zwischen dem, was jetzt Streit mehrt, was Benzin ins Feuer gießt, oder was doch zur Beruhigung der Lage beiträgt, der Friede soll der Schiedsrichter sein. Übrigens, dieses Wort Friede, Shalom, das ist ja so ein reiches Wort. Das bezeichnet viel, viel mehr als einen Waffenstillstand. Jetzt ist man ja sehr bemüht, auch in diesem kriegerischen Konflikt einen Waffenstillstand wenigstens zu finden. Friede ist mehr als Waffenstillstand. Es, biblisch verstanden, umfasst es wirklich ein ganzheitliches Wohlbefinden. Und ich weiß, es singt sich so leicht. Shalom, Shalom. Wie geht das nochmal? Der Friede, nicht der Friede, sondern der Friede sei mit euch, ja? Aber genau hier kommt es dann drauf an. Lass ich den Friedensschiedsrichter sein, bevor ich rede, handle, denke, oder denke, rede, handle, fühle, loslege? Oder ziehe ich leider doch die alten Lumpen an und provoziere einen Streit? Lassen wir den Frieden regieren, Schiedsrichter sein. In diesen angespannten Situationen manchmal. Das hat ja immer etwas mit unseren zwischenmenschlichen Beziehungen zu tun. Und zu allerletzt fügt Paulus dann noch hinzu, und seid dankbar. Dankbarkeit, meine Lieben, gehört zum Grundwesen eines Menschen, der zu einem Königskind gemacht wurde. Du kannst kein Christ sein, ohne dankbar zu sein. Dankbar sein gehört zum Christsein. Als erwähltes, geheiligtes, geliebtes Kind Gottes kannst du Gott nicht genug danken für dein Leben. Für das, was er dir geschenkt hat. Du verdankst Gott deine Gesundheit. Dass du heute hier bist, gehen kannst, diesen Gottesdienst besuchen kannst, ist ein Geschenk. Und dafür darfst du dankbar sein. Deine Gaben, deine Familie, dein Ehepartner, wenn du verheiratet bist. Wenn du Christ bist, verdankst du ihm deine Rettung, dein Glauben, du verdankst ihm deine Gemeinde, du verdankst Gott deinen Kaffee, den du jeden Morgen trinkst und die Brötchen, die du jeden Morgen isst, dass du ein Dach über dem Kopf hast, einfach alles. Und als Christ weißt du, dass du unheimlich viel Gutes dauernd von Gott empfängst. Gnade um Gnade und dafür bist du dankbar. Und deshalb lasst uns, Geschwister, als Menschen, die so überreich beschenkt wurden, wir sind Adlige, Königskinder, danach trachten, immer entsprechend unseres Standes, unserer Stellung, die wir in Christus haben, diese königlichen Kleider, dieses geistliche Outfit, von dem wir heute gehört haben, gerne tragen. Immer wieder gucken in unseren Schrank rein. Das brauche ich jetzt, das möchte ich gerne anziehen, das möchte ich tragen. Immer wieder wollen wir diese Outfits anziehen und dadurch auf unseren Herrn, den großen König, unseren Erretter hinweisen. Weil durch die Art und Weise, wie wir uns in den unterschiedlichen und schwierigen Alltagssituationen verhalten, wird etwas von seiner Art, von der Jesus-Art gesehen. Und um seine Ehre geht es immer. Lasst uns beten.